So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Nudelduft und Spielespaß. Ihr hört es schon an der Aufnahmequalität, ihr lest es im Titel. Wir sind mal wieder on the road, Simone und ich, unterwegs und ihr bekommt hier eine Special-Gespielt-Folge auf die Ohren. Hallo Simone.
Hallo Simon, das war jetzt ein bisschen weird.
Ja, das war jetzt sehr unorganisch, das macht aber nichts.
Ja, das stimmt, wir müssen erstmal wieder reinkommen.
Wir müssen erst reinkommen, wir sind gerade auf die Autobahn gefahren. Für alle, die noch nie von unseren Special-Folgen gehört haben, der Stefan hat gesagt, ey Simon, es tut mir total leid, aber mein Terminkalender diese Woche ist mehr als voll. Und da habe ich gesagt, ja, das macht doch überhaupt gar nichts. Weil, frage ich doch mal die Simone.
Genau, weil wir sind ja zusammen unterwegs, dieses Wochenende im Auto. Für längere Zeit, genau.
Ja, wir sind
da
auf dem Rückweg.
Eine Podcast-Folge.
Wir sind auf dem Rückweg von einem Familienausflug. Kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf zu sprechen bei einem Update zu Krakel-Orakel. Aber ich habe mich sehr auf diese Gespielt-Folge gefreut. Leider kann ich den Stefan jetzt nicht überzeugen, die Spiele zu kaufen. Aber vielleicht den einen oder anderen Hörer oder die andere, eine oder andere Hörerin.
Ja, mich musst du ja nicht überzeugen, ja, weil ich bin genauso überzeugt.
Heute würde ich sagen, also aus meiner Sicht haben wir zwei Titel, die jetzt schon Anwärter für nächstes Jahr Spiel des Jahres, also für uns Spiel des Jahres werden. Also das sind zwei Titel, wo ich sage, in einem Jahr werde ich da sitzen und sagen, boah, war das ein krasses Spiel, das gehörte zu den Besten des Jahrgangs.
Ja.
10 von 10. Und ich bin zumindest frohen Mutes, dass du das ähnlich siehst.
Ja, würde ich auch sagen. Also, ja.
Ja.
Wir müssen ja noch nicht spoilern.
Wir können so viel sagen, dass wir es gleich übertrieben haben und drei Kampagnenspiele gleichzeitig in der letzten Zeit gespielt haben. Und deshalb fiel es uns gar nicht so einfach, jetzt Titel rauszusuchen, die wir in der Gespielt-Folge besprechen. Weil es haben sich besonders zwei Titel eigentlich besonders etabliert und wir haben Gloomhaven Pranken des Löwen noch abgeschlossen.
Wie lang ist die letzte Gespielt-Folge her?
Die ist schon was länger her, tatsächlich. Das könnte sogar unsere auch gewesen sein. Also wenn ich zurückblicke, haben wir nicht viele verschiedene Spiele zusammen in den letzten Wochen gespielt.
Das stimmt.
Dafür die wir gespielt haben, aber unfassbar intensiv.
Ja.
Ja, es ist total eskaliert und das auch mit gutem Grund.
Ungewöhnlich intensiv, sage ich mal.
Ja, gerade für deine Verhältnisse.
Ja,
also
definitiv.
Wenn Simone auf mich zukommt nach Feierabend und sagt, wir können jetzt noch eine Runde spielen, dann ist das ein absoluter Ritterschlag fürs Spiel und auch eine absolute Seltenheit. Ne? Weil man
definitiv, ja,
auch sagen muss, du hast einen längeren Pendelweg zur Arbeit, du kommst nicht so früh nach Hause, du bist früh auf den Beinen.
Ich muss auch früh schlafen gehen.
Und ist das wirklich was sehr Besonderes. Und das ist aber passiert. Aber egal, worum geht es also? Nachher gibt es noch mal ein Update zu Pranken des Löwen. Die haben wir nämlich jetzt auch endlich fertig gespielt. Und es gibt zwei Titel, auf die ihr euch ganz besonders freuen solltet heute in der Gespielt-Folge. Und das eine ist Tidal Blades 2 und das andere ist natürlich Aridia. Und ich würde auch vorschlagen, wir fangen mit Aridia an. Das ist ja so eins der gehyptesten Spiele im Moment, würde ich sagen. Steht aktuell noch bei der BGG Hotness-Liste seit wochenlang auf Platz 2.
Was ist denn auf Platz 1?
Das wechselt tatsächlich manchmal.
Ach so, okay.
Da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher.
Aber ist gerade konstant.
Konstant in den Top 5 und ist ein Spiel, was uns völlig begeistert
hat. Ja, ich wollte gerade sagen, kurz gesagt, zu Recht in den Top 5 Hotness. Also,
ja, es steht aktuell bei einer 9,3 bei BGG. Das ist auch für einen Kickstarter jetzt nicht super ungewöhnlich, aber ungewöhnlich ist es, dass es da auch völlig zu Recht steht. Worum geht es bei Aridia oder wie sind wir überhaupt auf Aridia aufmerksam geworden? Ich bin ja ein großer Fan von Xia, Legenden vom Drift-System heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, andere würden sagen Legenden von 1 Drift-System.
Ja, ne? Genau.
Liest man häufiger mal.
Das ist ein Sandbox-Sci-Fi-Abenteuerspiel, bei dem wohlgemerkt es keinerlei Geschichten gibt. Alle Geschichten, die wir da schreiben, schreiben wir selber. Und das Spiel bietet eine so große Möglichkeit, an verschiedenen Strategien, an verschiedenen Wegen Punkte zu bekommen, die nachher das Spielende auch einläuten, sein Siegpunktrennen. Aber es steht vielmehr der Spaß, die Interaktion mit den anderen Spielern, mit Planeten im Vordergrund.
Genau, die Ereignisse, die Erlebnisse.
Es bleibt im Kopf. Und Xia ist ein Spiel, was sehr, sehr gut in der Brettspiel-Community ankommt. Ich finde, das ist auch ein Spiel, das ich sehr, 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 sehr wertschätze für das, was es ist. Und es ist für mich auch das beste Sandbox-Spiel, was es im Brettspielbereich gibt, was ich bisher gespielt habe. Und der Designer hat jetzt Aridia gestartet gehabt, damals auf GameFound. Und es war also ein Kickstarter, ein Crowdfunding-unterstütztes Projekt. Und hat quasi gesagt, hier, ich habe jetzt ein Open-World-RPG, also ein Rollenspiel, das sich an bekannten Rollenspielmechanismen bedient, wie zum Beispiel ein Auflevel-System, einem verschiedene Werte. Man kann in Charisma, Fähigkeitschecks, genau, man hat Charisma, Intelligenzstärke, man hat für alles irgendwie Werte. Und wir haben eine offene Spielwelt. Und da habe ich gedacht, ja komm, wollen wir da nicht reingehen? Du warst auch damals noch so ein bisschen zögerlich.
Ja, weil es auch teuer war. Ne?
Ich glaube, mit Versand waren wir schon so bei 250 bis 300 Euro mit der Erweiterung dazu. Und waren also auch ein bisschen skeptisch.
Und das ist schon lang her, ne?
Ist schon 2 Jahre her bestimmt. Jetzt super lang, jetzt nicht für einen Kickstarter.
Echt? Ich dachte, das wäre länger her. Das muss doch länger her gewesen sein. Ich habe noch vorletztes Jahr, 2023, als wir im Silvesterurlaub waren, habe ich schon geguckt, da habe ich mal geguckt, was habe ich denn für Ideen oder was habe ich denn noch im Kopf, was wir gebackt haben und gibt es denn da Updates? Und da habe ich das noch gesehen, dass das eigentlich Anfang 2024 kommen sollte.
Ach so, ja.
Und dann ja noch weiter verschoben wurde bis November und schließlich jetzt, ist es ja Januar.
Anfang 2025, ja.
Januar.
Ich meine, es wäre 2022 gewesen, bin ich mir relativ sicher. Naja, nichtsdestotrotz, erstmal ein Spiel, was vor allen Dingen auch, wo man merkt, okay, das Geld, was ich investiert habe, sieht man im Spiel an. Denn wir haben bemalte Miniaturen, das hatten wir auch damals schon bei Xia, auch das sieht fantastisch aus. Und bei Aridia ist es auch so, wir haben ein nettes Stecksystem. Das heißt, wir fangen eigentlich an mit einer klassischen Charaktererstellung, wie wir es aus Rollenspielen oder auch Videospiel-Rollenspielen kennen. Mhm. Wir suchen uns ein Volk aus, zu dem wir gehören, eine Profession, einen Namen. Und nachher haben wir quasi so kleine Figürchen, die vorgefertigt für die Profession sind.
Ja.
Und wir stecken quasi die Köpfe dann oben rein. Und das Nette ist, in dem Kickstarter war da jetzt auch noch die Small Bodies Expansion dabei. Das heißt, Simone spielt tatsächlich einen Halbling oder eine Halblingsfrau. Und ich einen Elfenmagier. Du bist Krieger, ne?
Ja, kann man so sagen, genau.
Und das Nette war dann wirklich, dass man quasi, der Halbling sieht jetzt auch wirklich klein aus. Das passt super.
Ja, das ist total cool.
Und alle Monster, die wir irgendwann entdecken, das ist auch das Tolle, wir wissen gar nicht, was für Monster kommen, ist alles in so versteckten Boxen drin.
Und genau, die sind auch alle bemalt. Auch Miniaturen, die bemalt sind und sucht sich dann in der Box die Box mit der entsprechenden Nummer raus und packt da die Miniatur aus und das ist total cool. Also das finde ich immer total spannend. Dass man dann einfach so überrascht wird, was da so auf einen zukommt. Das ist richtig toll.
Die Box spoilert einen überhaupt nicht.
Ja, groß. Es ist alles komplett verpackt.
Ja, und das Schöne ist, wir werden es auch nicht tun. Wir werden nicht spoilern. Es gibt massivst viele denkwürdige Momente, das kann ich jetzt schon mal sagen, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich super gerne drüber reden, aber das können wir nicht tun. Da würden wir euch den Spaß nehmen. Aber kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also wir erstellen einen Charakter, legen los und zumindest die ersten 10 Minuten sollten wir schon spoilern. Ne? Wir sind in einer Gilde, wir sind ausgestoßen und müssen unsere Reputation durch gute Taten wiederherstellen.
Genau, wir kriegen Holzmünzen quasi von den Bewohnern dieser Welt
für die
guten Taten. Und wir wissen auch gar nicht, wir kriegen jetzt nicht unbedingt gesagt, auf welches Ziel oder worauf wir hinarbeiten.
Genau.
Das heißt einfach nur quasi, okay, ihr seid die Exilanten, geht raus, tut was Gutes, erlebt Abenteuer.
Genau, und das Schöne ist aber, dass wir gar nicht so ein großes Regelwerk durchlesen müssen, sondern relativ übersichtlich ist und es hat ein sehr schönes Tutorial-System. Wir sind, wie gesagt, in diesem Camp. Wachen da auf, sind dort und haben diese Situation vorgegeben und lernen dann erstmal, wie in einem klassischen Videospiel-Tutorial, wie kämpfen wir eigentlich, Wie geht das mit den Fertigkeitschecks? Für was braucht man eigentlich was? Wie funktioniert das mit deinem Inventar, mit der Ausrüstung? Und da hat das Spiel eine sehr große Stärke, denn ich fand, das Tutorial ist ja häufig, dass man so denkt, ja, okay, ich würde es jetzt einfach gerne überspringen und direkt los.
Mhm.
Und hier hatte ich das Gefühl, das hat sich sehr organisch sowohl in die Geschichte eingefügt, als auch als so ein Mix von, ich erkläre dir was, mach das jetzt mal selber und dann gehen wir erst in den nächsten Step. Das heißt, die ersten 3 Stunden waren schon Einleitung, könnte man sagen, Prolog.
Ja, also ich meine, 3 Stunden ist jetzt ein bisschen lang, aber man muss sagen, die Box ist riesig. Und wir mussten natürlich erstmal die Kartentrenner einsortieren, uns ein bisschen zurechtfinden, den Charakter erstellen natürlich.
Das macht aber auch Spaß, den Charakter zu erstellen.
Das dauert natürlich alles ein bisschen und dann fängt man so ein bisschen an zu erkunden, macht einen Probekampf, beziehungsweise macht einen Kampf, den man quasi einfach nachstellt nach Anleitung.
Stimmt,
jede Klasse beziehungsweise jede Profession hat nochmal ihre eigene Anleitung bekommen.
Weil sie alle sicher asymmetrisch spielen.
Ja, aber also der Hauptgrund ist ja, denke ich, einfach, weil du unterschiedliche Startausrüstung hast. Und damit jeder wirklich einfach lernt, was sein Charakter gerade kann. Das ist super sinnvoll auf jeden Fall. Und dann machen wir den Kampf quasi nochmal richtig als Teamarbeit auch.
Ja, wobei man sagen muss, das war, fand ich, nicht optimal gelöst, weil das hat nicht so viel Spaß gemacht.
Ja, das war natürlich dann so ein bisschen gedoppelt. Aber fand ich überhaupt kein Problem.
Wirklich, vergessen.
Genau, und dann geht's los. Und dann wird man reingeworfen.
Das
Schöne... Man kriegt einen kleinen Hinweis quasi in den Gesprächen, wo man so hin könnte. Aber da steht nirgends, du musst jetzt das und das machen, sondern du legst dann einfach los, erkundest die Welt und wirst dann, stolperst einfach ins Abenteuer hinein.
Und erlebst Geschichten, die absolut denkwürdig sind.
Ja.
Und dieses Spiel unterteilt sich nicht wie andere Spiele in so ganz klassische Mechanismen, sondern in verschiedene Teile. Wir haben einmal den Erkundungsaspekt, wir haben den Kampfaspekt, und das sind die 2 Hauptbestandteile des Spiels, die auch unterschiedlich funktionieren. Also wir erkunden die Map, decken neue Orte auf, müssen aber auch mit unserer Energie dabei haushalten, und sind da völlig frei. Wir können sagen, okay, den Auftrag machen wir jetzt, wir können sagen, den Auftrag machen wir in 20 Stunden. Ist überhaupt kein Problem. Und bei dem Erkunden finde ich zum Beispiel total super, gerade wenn man zu zweit spielt. Ich denke, zu zweit ist auch der Sweet Spot. Ich fand die Kämpfe bisher auch gut knackig teilweise.
Mhm.
Und ich glaube, zu dritt ist es vielleicht dann doch nochmal eine Spur einfacher.
Ja, ich glaube, zu dritt und zu viert hast du den Vorteil, dass du dich halt mit den Figuren
aufteilen kannst.
Das
ist ja häufig so.
Weil wir haben zu zweit haben wir dieselbe Anzahl Gegner.
Ja.
Wir haben
auf manchen Karten andere Effekte, wenn es mehr Leute sind. Ne?
Genau, aber das auch selten im Kampf. Es ist eher so, es ist immer einer von uns dran und dann sind die Gegner dran quasi.
Das stimmt,
so mehr oder weniger könnte man das so sagen.
Ja, ja, ja.
Und da ist es natürlich, ist es natürlich leichter, wenn du 4 Charaktere hast, die sich so ein bisschen auf die Gegner aufteilen.
Ja, jedenfalls, wir wollen ja gar nicht in den Kampf. Was toll ist beim Erkunden ist, wir haben Charaktere, die wir treffen, und die spricht immer der andere. Also man kann sich abwechseln, wie man möchte, und man bekommt oben aber auch so ein paar Stichworte. Zum Beispiel, der hat eine näselnde Stimme und hat ein mürrisches Auftreten. Und ich finde, das macht total Spaß, diesen Charakter sich so ein bisschen reinzufühlen und dem anderen dann beim Vorlesen quasi bei den Dialogen genau so zu antworten. Und es hat so einen Rollenspielaspekt, den ich so in einem Brettspiel auch selten erlebt habe, den ich aber total frisch finde, den kann man auch rauslassen. Der bringt einem nichts mehr als Immersion, aber er machte mir bisher sehr viel Spaß. Und das andere Tolle ist, wir haben quasi eine Vorderseite, da kriegen wir quasi den ersten Dialog mit der Person genannt und müssen dann aber von uns aus Nachfragen stellen zu Sachen, die in dem Text gewesen sind. Wenn er zum Beispiel erzählt, ich war gestern am Fluss und habe aber dort Fische gefangen, dann kann ich fragen, an welchem Fluss warst du denn? Und dann dreht der andere die Karte um und dann hat er zu verschiedenen Stichpunkten Antworten. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin da auch ein bisschen, ich fände es ein bisschen schade, wenn wir da viele Dialogoptionen nicht nutzen würden. Deshalb haben wir es relativ schnell für uns auch so erledigt, dass man es entweder dann ganz stark betont, wonach man noch fragen könnte, oder man erst mal spielt und dann fragt, was ist denn jetzt noch offen geblieben. Aber das bringt, finde ich, so eine schöne Interaktion beim Spiel mit. Und das fand ich beim Erkunden total toll. Dazu kommen natürlich noch Orte, die auch ihre eigene Geschichte erzählen, wo wir dann auch in Kämpfe plötzlich verwickelt werden.
Ja, oder Abenteuer im Ort erleben. Also.
Und das Ganze wird über einen Travel-Deck auch ausgelöst unter anderem. Also wir haben ein Deck an Karten, das wir immer wieder mischen. Und wenn wir rasten, vergeht ein Tag. Und wenn gewisse Tage um sind, kommen aber nochmal neue Karten rein. Und so wird so ein bisschen der Progress auch im Spiel getrackt. Das machen sie sehr geschickt.
Ja, das finde ich auch toll. Und beim Travel Deck, wir reisen zwischen den verschiedenen Orten hin und her, müssen immer eine Karte vom Travel Deck aufdecken. Und je nachdem, über welche Art von Weg wir reisen, erleben wir mal ein Abenteuer, treffen wir eine bestimmte Person, kommen wir einfach weiter oder verbrauchen mehr Energie. Und das ist einfach total spannend.
Manchmal dass man werden dann, auch Events ausgelöst.
Ja, und manchmal sagen wir, ach komm, jetzt wollen wir mal da und dahin und wollen das und das machen. Dann werden wir aber auf dem Weg dorthin schon wieder von irgendeinem Event oder von irgendeinem NPC angesprochen und müssen dann doch wieder irgendwas anderes erledigen. Also es fühlt sich einfach total lebendig an.
Voll.
Dass man dann immer wieder irgendwo reingesogen wird. Also man stolpert so wirklich in diese Abenteuer rein. Ne? Oh, also ja. Man nimmt sich was vor und auf dem Weg passieren dann total viele Dinge. Und ich habe gelesen, dass es Leute gibt, denen ist das zu viel.
Mhm.
Ne? Das Erkunden der Antwortmöglichkeiten.
Muss dir Zeit nehmen.
Aber ich finde das total super. Also ich finde es klasse. Ich finde das total toll. Nicht langweilig.
Dazu muss man ja auch sagen, auch bei vielen Events ist es so, du liest es vor, was passiert und musst dann eine Entscheidung treffen.
Mhm.
Und ich finde das total spannend, weil es manche, wie gesagt, wir werden hier nicht spoilern, aber es gibt manche Events, da hast du einfach keine Chance zum Beispiel oder so. Ne? Also da musst du dann einen Fertigkeitscheck machen und der ist überhaupt gar nicht schaffbar. Und da geht es dann eher darum, war jetzt irgendwie die falsche Entscheidung. Aber auch das gehört ja zu einem Rollenspiel irgendwie dazu. Und es ist zu jedem Zeitpunkt super immersiv. Und ein großer Vorteil in dieser Exploration ist die Welt, die aber auch nicht zu viel ist. Ich bin, ihr wisst es ja, auch kein Riesenfan von diesen epischen High-Fantasy-Dingern, wo, weiß ich nicht, zig geflügelte Wesen über einen hinwegfliegen und da kommt noch der Drache und bei dem anderen sind dann aber plötzlich die Dämonen und keine Ahnung was, dieses Überepische und es geht immer um die Rettung des ganzen Universums oder so. Es trifft nicht so meinen Geschmack und diese Welt ist sehr dezent. Die hat ihre epischen Momente, aber ansonsten ist es wirklich, wir erleben wirklich die Existenz von kleinen Leuten.
Ich wollte gerade sagen, wir erleben die Probleme des kleinen Mannes in der Fantasy-Welt.
Aber
zum
auch
Teil.
Mit,
also auch manchmal mit, auch ein bisschen größer. Also es ist
ja, und auch mit tollen Einfällen. Also das sind jetzt auch nicht so, bring Brot von A nach B. Klar, solche Aufträge gibt es wahrscheinlich auch.
Ja klar, solche Aufträge gibt es auch. Es gibt noch extra Aufträge, die man einfach erledigen kann, um Geld zu verdienen.
Aber das sind Geschichten.
Manchen schaltet man noch mal extra Sachen frei, aber es gibt diese Aufträge, bring Brot von A nach B, beziehungsweise such Pflanzen dort und dort.
Ja,
die bringen einem
es?
Geld. Die kann man machen, wenn man Geld für Rüstung braucht oder so. Aber die muss man nicht machen.
Und das Tolle ist aber, dass die Geschichten, die erzählt werden, einfach mit tollen Charakteren geschrieben werden. Wir haben ganz viele Charaktere, an die ich mich jetzt erinnere. Und wir haben das Spiel jetzt, ich glaube, an die 28 Stunden insgesamt gespielt und sind so zu zwei Drittel durch, würde ich sagen.
Ich weiß es nicht.
Wenn nicht sogar schon mehr.
Nee,
also wir sind
das will ich nicht sagen.
Wir sind jetzt Level 8 bald.
Ja,
und
aber
es gibt nur bis
sagen,
Level 10.
Ja, aber es gibt ja noch was anderes, woran wir das messen könnten.
Ja, das wär, wir werden es erforschen.
Und da sind wir uns noch nicht einig.
Wir werden
ich habe gestern gesagt, dass es wahrscheinlich
noch dauert. Wir gucken mal. Auf jeden Fall nach 28 Stunden kann ich mir die Charaktere merken von vor 20 Stunden.
Mhm.
Weil die alle so eine so Eigenheiten haben. Und es gibt ja auch im Videospielbereich Spiele, die das super schaffen. Ne? Gerade CD Projekt Red mit zum Beispiel auch der Cyberpunk 2077, was ich auch sehr cool fand, so von der Charaktererzählung und von den Quests und so, möchte ich es mit dieser Abwechslung schon damit vergleichen. Also es gibt klar diese Nebenquests, die dann irgendwie sammeln das und das oder so. Klar, die gibt es. Aber ansonsten sind die Queststränge sehr, sehr unterschiedlich und bieten sehr, sehr viel Abwechslung, auch in dem, wie diese Quest überhaupt funktioniert.
Definitiv.
Und das finde ich total spannend und finde ich eine Riesenstärke des Spiels. Und die Kreaturen, gegen die wir kämpfen, werden ja auch im Laufe des Spiels eher epischer. Wir beginnen recht klein und es wird immer ein bisschen mehr. Aber es ist nie so, dass ich jetzt, weiß ich nicht, den größten aller, weiß ich nicht, vor mir habe. Einen riesen, weiß ich nicht, Drache hoch 10 Gedöns, sondern wir haben wirklich eher geerdetere Figuren, denen man auch abkauft, dass sie in dieser Welt existieren. Und das finde ich total toll, weil es diese Immersion so immens vorlebt.
Ja.
Diese ich gehe irgendwo hin und es passiert etwas. Ich erinnere auch, möchte jetzt nicht spoilern, aber an diese eine Questreihe, wo wir auf der... das war ich aber nicht. Da wurde der vor mir aber... Ja, wehe, der hat mich jetzt geblitzt. Ich fahre 60. Hier ist 60. Jetzt fährt er auch 60. Mir aber voll grad, ins Gesicht das geblitzt. Denn? Das gibt's doch gar nicht. Das muss ich mal aufnehmen hier mit der Dashcam. Nicht, dass ich nachher die Knöllchen krieg.
Ja, stimmt. Dann muss ich wehren.
Also der ist ja auch mit dem Affenzahn an mir vorbeigefahren. Der, ne?
Vor allem um die Kurve rum. Das war ja um die Kurve rum.
Hier ist 60, ich fahre 57 und er fährt voll an mir vorbei und es macht plötzlich blitzroter Blitz ins Auge. Klingt nach Rollenspiel, ist aber nicht so. nein, also es gibt zwar ein paar epische Momente in dem Spiel, aber die sind so dezent, dass ich jederzeit die Glaubwürdigkeit dieser Welt nie anzweifle.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nie die komplette Weltuntergangsstimmung und du bist der einzige Held, der die Welt noch retten kann. Das ist es nicht. Und das finde ich auch ganz cool.
Super erfrischend.
Ja, das finde ich schön.
Und auch die Wesen sind ja per se irgendwie auch so ein bisschen greifbar. Und nach 28 Stunden entdecken wir trotzdem noch neue Wesen. Und denken, ach krass, was machen die denn jetzt in der Welt? Und die passen aber trotzdem organisch rein, obwohl wir die vorher noch gar nicht gesehen haben.
Ja, und manchmal gibt es noch mal, ich sag mal, eine stärkere Version von Wesen. Oder sie haben später, haben die Wesen selber ein höheres Level und sind dann ein bisschen angepasst an unsere, an unsere Level-Situation, sag ich mal. Und das passt aber auch. Also das ist... sehr gut durchdacht.
Also ich finde,
ich habe auch noch eine Sache, die ich wirklich wahnsinnig toll finde in dem Spiel. Das ist das Key-System. Ja. Das System, wie man
Quest-Gegenstände sammelt.
Weitere Events, weitere Dinge, weitere Storylines freischaltet und weiterbringt. Und zwar bekommen wir im Verlaufe der Quests immer Keys. Und
Also Schlüssel.
Nicht Keys wie Gestein, sondern Schlüssel. Wir haben es natürlich auf Englisch, das Spiel. Es gibt es auch nur auf Englisch, oder? Es gibt es auch auf Englisch,
muss man dazu sagen.
Soll es das noch auf Deutsch geben?
Das glaube ich nicht. Sia gab es ja auch nur mit Fanübersetzung auf Deutsch. Und alle, die jetzt sagen, oh, ich spiele nur auf Deutsch, na toll, hätte ich jetzt die letzten halbe Stunde skippen können, tut mir leid. Hätten wir vielleicht davor sagen können.
Aber was wir auch machen, meistens mit Diepel. Da kann man sich abfotografieren und dann übersetzen lassen. Das funktioniert einwandfrei.
Und, ja, genau. Also da muss man auch
manchmal auch so ein bisschen on the fly übersetzen, aber das ist eigentlich nur, wenn ich mein Handy nicht rauskramen möchte.
Also aber auch 90% nutzen wir DeepL, weil es auch einfach ist auch einfach viel Text, aber es funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Ne, dadurch, dass du das einer vorliest, dann scannt er kurz die Karte mit DeepL ein. Jeder, der DeepL schon mal benutzt hat, weiß, okay, ich fotografiere es kurz ab. Der übersetzt es direkt auf der Karte live. Ist super einfach.
Ja.
Gar kein Problem. Also das sollte ehrlich gesagt nicht so das große Hindernis sein in diesem Spiel.
Genau. So, und ich war bei den Schlüsseln. Man bekommt dann steht da Gain Key so und so. Den sucht man sich aus dem Kartenschuber raus, hat nochmal einen kurzen Text. Und bei sehr vielen Schlüsseln gibt es dann einen Trigger, so einen Triggersatz, mehr oder weniger. Da steht dann,
wenn ihr diesen Satz lest,
ja, dann steht da, keine Ahnung, König... Baldrius hat Geburtstag.
Völlig fiktiv, kein Spoiler. Ja, war jetzt
komplett ausgedacht. Der steht auf dem Schlüssel, König Baldrius hat heute Geburtstag. Wenn man irgendwo in der Spielwelt diesen Satz so wiederentdeckt, dann darf man ein Event ziehen oder etwas Bestimmtes machen. Und das finde ich einfach total toll.
Ja, weil du weil auch man dann diese Schlüssel aufmerksam sammelt. Das liest, ne?
Genau, man sammelt aufmerksam und irgendwann siehst du, ach, guck mal, da steht das doch. Oder, ach, guck mal, jetzt habe ich den Schlüssel,
der zu dem und dem
NPC passt. Ja, genau. Das hatten wir gestern auch. Da haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen und wussten sofort, ach, guck mal,
den brauchen wir.
Den brauchen wir da hinten.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, das ist ein totales Erfolgserlebnis, finde ich, dass man dann so
super
weiß,
schön mit den
guck mal hier, ich weiß, wo ich hin muss. Und auch da, was ich auch gut finde, es gibt ein Hilfesystem, wenn man diese Schlüssel nicht zuordnen kann. Entweder, weil man es noch nicht kann oder weil man es einfach nicht so ganz versteht.
Oder weil man vergessen hat, was vor 20 Stunden passiert.
Genau, das kann natürlich auch passieren. Dann gibt es ein Hilfesystem, bei dem man nachgucken kann, zu welchem Feld man diesen Schlüssel quasi bringen muss. Finde ich einfach total cool, dass man dann nicht so komplett, dass man dann nicht so komplett hilflos ist.
Ja. Und, aber haben wir bisher auch erst einmal genutzt, tatsächlich.
Ich glaub, zweimal,
und
ne?
Bei dem einmal wussten wir, das haben wir gelesen, aber das ist ewig keine und es war wirklich
genau,
15
Stunden. Genau, und wir wussten nicht mehr, wo genau das war. Ja. Und es gibt, relativ viele Orte. Wir wollten nicht überall wieder hin und alles nochmal nachsuchen. Nee, und das finde ich richtig cool gelöst mit diesen Schlüsseln.
Ja.
Dieses System, das gefällt mir richtig, richtig gut.
Also,
was ich auch spannend finde, was ich cool finde, dass das ein bisschen anders gelöst ist, ist das Level-System, weil wir quasi Level überspringen mit unseren anderen Fähigkeiten. Wenn wir jetzt von Level 4 auf Level 5 aufsteigen, können wir nicht sagen, wir wollen jetzt einen einzelnen Punkt bei Stärke hinzufügen oder bei Charisma oder so, sondern wir springen. Wenn wir jetzt quasi...
Wenn wir wissen, wir kriegen einen Wert auf Stufe 5 und wir dürfen uns aussuchen, welchen.
Genau, wenn wir jetzt Stärke 1 haben aktuell, wir sind auf Level 5 aufgestiegen und wir wollen unsere Stärke dann erhöhen, dann wird die auch auf Stärke 5 gesetzt.
Egal,
das finde ich ganz cool.
Ein sehr interessantes Element.
Also finde ich sehr interessant. Das ist anders, als man das sonst kennt. Ne?
Und ich fand es bisher auch trotzdem gut. Es ist zwar irgendwie nicht so ganz logisch. Ich weiß nicht, ob ich was anderes besser gefunden hätte, aber es hat mich null gestört.
Und bei Leben, Energie und Mana-Punkten ist das genauso.
Aber da müssen wir uns bei jedem Levelaufstieg, und es gibt nur bis Level 10, müssen wir uns entscheiden.
Zumindest wissen wir bis Level 10. Wer weiß, was noch in der Box steckt.
So ist die Anfangskarte. Und da ist es so, dass wir uns dann aber aussuchen müssen, für welchen Wert entscheiden wir uns,
Welche Eigenschaft. Und wir können auch noch einen Skill aussuchen,
den wir leveln.
Da haben wir auch einen Skill-Tree. Meiner ist, glaube ich, ein bisschen verzweigter als deiner.
Ja,
also bei mir, die bedingen sich ein bisschen mehr, dass man also vorher bestimmte andere Skills schon gelernt haben muss. Die können wir erlernen. Und bevor wir die aber einsetzen können, müssen wir die auch noch meistern. Das heißt, wir müssen noch eine Bedingung erfüllen, damit die komplett freigeschalten sind. Und das finde ich auch cool.
Richtig gut. Und das macht auch richtig Spaß. Du hattest gelesen, dass zum Beispiel der Arkane-Weg, also der Magier-Weg, den ich habe, ein bisschen schwächer wahrgenommen wird von der Community.
Ja, dass der so ein bisschen underpowered wäre.
Ich habe das ehrlich gesagt so noch nicht.
Ja, doch, weil man muss auch dazu sagen, wir sind bei dem Spiel schon auch sehr flexibel, was Hausregeln angeht.
Na, überhaupt nicht.
Nein, doch, schon ein bisschen.
Wir haben aus Versehen was falsch gespielt.
Aber wir spielen es ja jetzt falsch weiter.
Nee. Was denn?
Ach so, du hast es ausgetauscht.
Ja, ich hatte einen Skill, da muss ich sagen, das ist so ein kleines Manko gewesen. Bei dem Skill habe ich nicht ganz verstanden, muss ich aber auch mir selber zuschreiben. Das war mir nicht ganz klar, wie viel Schaden jetzt gemacht wird. Und es ist tatsächlich nur einer und ich hatte es dann auf mehr, je nachdem, wie viel ich würfel, gedacht. Das hat jetzt nicht das Spiel verändert und ich muss jetzt nicht 10 Stunden zurücksetzen. Ich habe den Skill aber mittlerweile auch durch den nächsthöheren ersetzt.
Ja.
Und jetzt ist es wieder sehr eindeutig. Das passiert, ist aber keine Ausrede,
aber
das ist aus Versehen falsch gespielt.
Ja, okay, aber in solchen Situationen sind wir da ja jetzt schon so, dass wir das jetzt nicht so eng sehen. Ne?
Nee, wir sind da sehr entspannt.
Oder dann doch sagen, ach komm, wir sind jetzt zwei Felder weitergegangen, wir haben doch da hinten gerastet oder sowas.
Ja, dass wir
da
Sachen zurückmachen.
Schon ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Aber ansonsten ist es ja auch so, dass es dann so ein bisschen den Spaß raubt, ne? Wenn man dann, also
und es
bei
ist ja
uns
kein Rennen bisher, ne?
Aber also, was ich dazu sagen muss, wo du jetzt gesagt hast, dass du diesen diesen Skill nicht ganz verstanden hast. Das war bei der Karte nicht ganz so, aber ansonsten bei den Skills, bei den Waffen, also bei der Startausrüstung, es gibt Karten
mit dazu. Mit dem FAQ hinten.
Und hinten ist ein FAQ. Und das ist bei den Gegnern auch. Die Gegner haben immer eine Figur und haben immer Karten. Die eine Karte ist quasi das Muster des Gegners, wie man dem Gegner Schaden machen kann. Und die andere Karte sind die Skills des Gegners. Also was passiert, wenn der Gegner am Zug ist.
Ja.
Und auch dort auf der Rückseite haben wir immer ein FAQ und das finde ich total super. Also, dass man in so einem Fall als allererstes da gucken kann.
Nicht in die Anleitung.
Nicht unbedingt in die Anleitung gucken muss und schon gar nicht googeln muss, sondern als allererstes guckst du dort. Und dann findest du eigentlich eine Antwort. Das finde ich cool.
Ja.
Also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht.
Also in dem gesamten Spiel steckt unfassbar viel Liebe. Vielleicht jetzt nochmal auf den Kampf. Der ist auch ein bisschen anders, als man denkt. Wir haben Waffen, die bestimmte Angriffsmuster quasi bieten. Zum Beispiel der eine schlägt von links nach rechts auf den Gegner, der eine schlägt diagonal. Bei der anderen Waffe musst du weiter entfernt stehen. Logischerweise kennen wir ja alles. Aber interessant ist, dass die Gegner quasi so kleine Charakterkärtchen haben, wo Schaden draufgelegt werden muss. Da gibt es natürlich auch geschilderte Bereiche und so weiter. Aber wenn die Karte voll ist mit Schaden, dann ist er besiegt. Und da, finde ich, kommt auch die Synergie von zwei Spielern und zwei Spielerinnen total gut zur Geltung, weil der eine hat vielleicht, oder ich hatte dann einen Angriff, der eher auf einen Viereck vielleicht zielt.
Mhm.
Und du hast einen Angriff, der Meine auf eine
immer
Linie
so auf,
geht.
Auf Reihen und Spalten.
Und so drauf. Kann man auch total gut abpassen, der Schaden ist eher was für dich hier an dem Bereich, ich schlage ihn lieber mal auf die linke Seite. Und das ist ein System, was mir echt gut gefallen hat.
Mhm.
Dazu muss man sagen, dass auch bei Xia schon ein Hauptmechanismus war, dass wenn du eine 20 würfelst, du extrem belohnt wirst. Ich würde sagen, das ist jetzt hier nicht so extrem, aber es ist trotzdem
Glücksgefühl.
Und die 1 ist
schlecht. Ja.
Bei der 1 hast du immer sofort verhauen. Aber an sich, Gegneraktivierung super easy. Die haben immer so eine kleine, die haben einen Threat-Deck. Das wird aufgedeckt und entweder bewegen sich dann und greifen die Monster dann an oder die bekommen Threat dazu. Und je nachdem, wie
genau,
viel Threat
die haben.
Genau,
das ist quasi die Energie von denen, die dann ausgegeben werden kann
für Angriffe.
Und
natürlich ist klar, wenn er jetzt 5 Threat hat, wird er einen härteren Angriff machen, als wenn er nur 1 oder 0 Threat hat. Und das finde ich total spannend, weil dadurch werden die Kämpfe auch immer wieder herausfordernd, weil sie nicht so ganz vorhersehbar sind. Weil wenn es einen Limit Break gibt, das ist, wenn die Leiste quasi zu Ende ist und noch einer draufgelegt werden müsste, dann ist es so, dass...
Nee, wenn die Leiste zu Ende ist.
Ja,
wenn die ganz
so
hinten angekommen sind.
Dann bekommen die alle Monster dieser Art...
Sofort...
Nee, alle Monster,
alle,
ne?
Die bekommen sofort einen Angriff. Also quasi einmal
ja,
ganz normal die Aktivierung.
An den stärksten Angriff, aber auch dauerhaft einen Schaden, den sie mehr austeilen dazu.
Ja,
das heißt...
Das ist hart.
Und du kannst es auch nicht ganz kontrollieren. Ne?
Und
also
ich
das
finde,
ist
die machen auch schon gut Schaden.
Ja.
Also so grundsätzlich. Aber und was halt dann total cool ist, wenn man so wirklich ja, am Struggeln ist und man weiß, ich muss jetzt nur noch einmal drankommen, bevor der Gegner mich killt und dann hat man Glück und deckt eine Karte auf, mit dem der Gegner nicht aktiviert wird, dann freut man sich auch wahnsinnig. Ne?
Ja,
wenn der nur Energie sammelt gerade. Manchmal hat man natürlich Pech, dann ist der Gegner wirklich die ganze Zeit dran. Ja.
Also das Schöne ist, man skaliert, man wird ja immer besser. Und natürlich langsam, man muss sich für das Spiel Zeit nehmen, aber die Waffen werden besser, natürlich werden die Skills besser, die Rüstung wird besser, denn was ganz interessant ist, wie die Gegner angreifen, ist meist durch irgendwelche verschiedenen Angriffskombos, die aber mit Würfeln, die auf verschiedene Areas auf unserer Rüstung zielen. Wir haben quasi wie in dem klassischen Rollenspiel ziehen wir uns quasi an und der Würfel zeigt immer an, auf welche Bereiche die gehen. Zum Beispiel, wenn es, ich sag mal, schleichende, kriechende Tiere sind, die uns angreifen, dann sind die meist eher auf Schaden unten am Boden und ich sag mal, bis zu den Beinen aus und greifen natürlich nicht den Kopf an, wogegen, ich sag mal, fliegende Kreaturen, denen ist das total egal. Und das finde ich total schön immersiv gelöst und dennoch macht es auch total Spaß. Du musst dich vor dem Kampf überlegen, okay, der könnte darauf gehen. Du hast zum Beispiel ein Schild, mit dem du abblocken kannst. Das habe ich zum Beispiel nicht. Dadurch muss Simone ein bisschen mehr Schaden nehmen oder kann Simone mehr Schaden nehmen. Sollte es auch, als ich es tue. Und es ist immer wieder knapp. Ne? Also das Schöne ist, dass die Gegner wirklich gut gebalanced sind und dass ich sagen würde, wir sehen, welches Level die Gegner haben und wir sehen ja, welches Level wir haben. Und wenn das ausgeglichen ist, dann kriegen wir das hin. Häufig, wenn es ein Level drüber ist, was der Gegner ist, dann wird es schon happig.
Mhm.
Und wenn es drunter ist, dann sollte man es schon hinkriegen. Aber auch da haben wir schon Probleme bekommen, weil eben dieser Limit Break dann diesen dauerhaften Schaden vielleicht erhöht. Und das kann doch ganz gut reinhauen. Na, aber an sich gefällt mir das System vom Kämpfen super gut. Und ich finde, das ist so eine schöne Mischung von so, die nächste halbe Stunde kämpfen wir jetzt mal und danach werden wir aber bestimmt auch wieder was Neues entdecken und werden uns darauf beziehen und werden da neue Sachen erledigen. Das ist einfach so eine schöne Mischung.
Ja, und ich finde, es ist einfach, also wir haben das jetzt die ganze Zeit eigentlich durchgehend aufgebaut.
Wir haben es durchgehend aufgebaut,
höchstens mal so ein bisschen weggeräumt. Wir haben es jetzt nicht gespeichert. Ich weiß, dass wenn man das Spiel speichert, dann muss man die Decks so ein bisschen, also die packt man weg. Man kann Jobs annehmen, also quasi so absolute Side-Quests, die muss man dann, glaube ich, auch wieder abgeben.
Ja.
Und dann zum Beispiel wieder neu aktivieren. Aber das machen wir halt einfach nicht. Also wir schieben es einfach beiseite, räumen uns ein bisschen Platz frei, um was anderes zu machen. Aber im Großen und Ganzen lassen wir das einfach aufgebaut. Und
da ist natürlich auch das Hauptding, das ist ein absolutes Zielgruppenspiel. Das ist kein Spiel, bei dem man sich mal alle zwei Monate trifft und spielt. Das ist ein Ding.
Nee, das musst du durchziehen. Am besten
spielst du das jedes Wochenende dann weiter. Ja. Das ist ein super Pärchenspiel, finde ich, weil du ja eben zusammen eine Geschichte erlebst und dich darauf abstimmen kannst und weil es auch in gewisser Weise auch in vielen Situationen sehr locker ist, sehr leicht. Man erlebt viel, man guckt und in den Kämpfen kannst du dann gut fordern. Diese Abwechslung finde ich total super. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt nicht so viel Zeit zum Spielen hast und sagst, ich habe vielleicht, weiß nicht, einen freien Abend in der Woche und ich möchte auch was anderes noch auf den Tisch bringen und ich möchte mal ab und an das spielen, weiß ich nicht. Da geht, glaube ich, dem Spiel viel verloren.
Ja. Ja, und ich finde, dadurch, dass wir es ja auch immer aufgebaut lassen und man hat kein festes Ziel, man hat keine Anzahl an Runden, die man spielt, sondern man setzt sich einfach hin und spielt, bis man keine Lust mehr hat oder bis man keine Zeit mehr hat. Und ich finde, dadurch eignet sich das auch so gut, das auch mal nach Feierabend noch zu spielen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt noch was machen. Entweder, keine Ahnung, gucken wir eine Serie weiter oder wir setzen uns da jetzt hin und spielen was. Und die Hürde ist da so gering. Man setzt sich einfach hin, man erlebt was und wenn man dann sagt, okay, jetzt hören wir auf, dann kann man auch einfach Pause machen. Und das finde ich auch total cool. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Deswegen habe ich auch nach der Arbeit noch Lust, das mal ein bisschen weiter zu spielen.
Es ist halt ein Kampagnenspiel durch und durch. Und man muss Zeit für ein Kampagnenspiel haben. Und diese Kampagne dauert, wenn man dem Internet Glauben schenkt, 40 bis 60 Stunden.
Das ist schon sehr viel Zeit.
Die sollte man im nächsten halben Jahr definitiv einplanen. Ne, sagen wir es mal so, wie es ist. Oder, ja doch, kann man schon sagen. Ne?
Ja.
Jetzt gibt es natürlich viele Kampagnenspiele. Ich muss sagen, dass das für mich tatsächlich das beste Kampagnenspiel mittlerweile ist.
Ja, doch, für mich auch.
Wir sind ja sehr, sehr große Fans von The Eyes of Faerûn Guard.
Wirklich sehr toll fand.
Ich finde das auch nach wie vor super.
Ja.
Aber ich möchte es trotzdem kurz vergleichen, wer nicht weiß, worum es geht. Also Faerûn Guard ist auch ein Open-World-Spiel, bei dem wir auch von A nach B reisen, Quests erledigen.
In der Fantasy-Welt.
In der Fantasy-Welt, die ein bisschen epischer ist, muss man schon sagen.
Aber ich finde auch da ist es okay.
Mit einem tollen Kampfsystem.
Ja.
Mit einem Backbuilding-Kampfsystem, mit einem schönen Level-System. Auch das alles super. Aber es gibt einen großen Vorteil, den Aridia gegenüber Also Faerûn Guard hat.
Darf ich raten? Ich sagen, was für mich das wäre? Ich finde, bei Also Faerûn Guard hat man mehr Grind.
So, da muss man grinden. Genau das, was ich auch sage.
Okay. Und das musst du bei Aridia überhaupt nicht.
Genau, also 0,0. Bei Also Faerûn Guard musst du dich auch mal zwei oder eine Stunde hinsetzen und sagen, okay, jetzt machen wir Sturkämpfe, damit wir ein bisschen aufleveln.
Genau, vor allem musst du bei Also Faerûn Guard musst du auch Ressourcen sammeln teilweise und dann musst du sagen, okay, ich gehe jetzt da nach links oben in den Wald, um dieses Holz zu bekommen und bist dann aber auch unterwegs und musst auf den verschiedenen Steps, die du abläufst, dann kämpfen und dann wirklich Zeit investieren.
Das heißt, du hast auch wirklich mal eine Session, die ist nicht so befriedigend.
Ja.
Du hast eine Session, wo du denkst, okay, heute habe ich nur so das To-Do erledigt.
Heute habe ich nur Holz geholt.
Aber so wirklich...
2 Stunden lang.
Es macht Spaß. Also mir macht das auch, weil das Kampfsystem einfach auch richtig
geil ist.
Ich würde auch sagen, dass ich das Kampfsystem von Azophelian Guard auch noch ein klein bisschen besser finde als von Iridia.
Ja.
Das Gesamtprodukt bei Iridia ist aber einfach besser, weil ich finde es faszinierend, wenn wir uns hinsetzen und also auch beim letzten Mal, als wir nur eine halbe Stunde kurz Zeit hatten, jetzt bevor wir losgefahren waren,
ja,
haben wir so viel erlebt
in dieser
halben Stunde. Das ist krass. Also du hast da keine verschwendete Minute. Es ist gestreamlined ohne Ende. Also ist das eher das Kampagnenspiel für die Leute, die vielleicht noch weniger Zeit haben.
Ja.
Im Sinne von Zeitverschwendung.
Beziehungsweise, genau, die Zeit, die sie haben und auf das Spiel aufwenden möchten, auch dann wirklich was erleben möchten. Und bei Azophelian Guard hast du halt dann wirklich mal das Problem, dann hast du halt wirklich nur Holz geholt und auf dem Weg gekämpft. Aber du bist in der Story nicht weitergekommen. Und bei Iridia, egal was du machst, du kommst eigentlich immer weiter.
Wobei wir die Erweiterung jetzt noch nicht, oder diese Überarbeitung auch bei Azophelian Guard jetzt noch nicht ausprobiert
haben. Genau, die haben wir noch bekommen. Das Update-Pack mit lauter neuen Büchern und neuen Karten teilweise.
Müssen wir auch demnächst mal.
Da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich
jetzt
sagen.
Jetzt langsam kriege ich auch, nachdem
aber wir jetzt Iridia gespielt haben. Aber ich muss halt sagen, ich will eigentlich nochmal das erste Abenteuer spielen. Weil ich fand meinen Charakter, den ich gespielt habe, das hat so viel Spaß gemacht.
Das hat Spaß gemacht, ja, aber das
die
hat schon
die waren so toll, die waren perfekt. Stunden gedauert.
Wir haben 40 Stunden gespielt.
Ich weiß,
das wir haben noch 4 weitere so Kapitel, die alle 40 Stunden gehen. Also nein, definitiv. Ach, andere Mann. Abgelehnt. nein, also Iridia ist... eine, kann man schon abschließend sagen, eine große Liebeserklärung an Rollenspiele, an Videospiele und an das Medium Brettspiel.
Ja.
Es sprengt Grenzen, die man vorher vielleicht auch irgendwie hatte. Und ich hätte nicht gedacht, also ich habe viel von dem Spiel erwartet, aber dass es mich so packt und mich so positiv überrascht.
Ich muss
hätte
sagen,
ich nicht gedacht.
Ich war am Anfang, ich war echt überfordert und überwältigt. Und falls ihr euch das auch holt oder falls ihr es auch habt, das geht auf jeden Fall vorbei, weil diese Box ist
so voll gepackt. Du meinst mit dem Sortieren und sowas, ja.
Auch das. Die war so voll gepackt, die Box.
Da steckt alles Milch hier drin.
Ich bin ja ganz froh, dass wir die nicht einräumen, sondern erst ganz am Ende irgendwann mal einräumen. Weil,
ja, wir sind ja auch schon bald durch.
Ich habe mir zum Glück Fotos gemacht, sonst würde ich ja gar nichts mehr wissen.
Ja.
Aber auch also diese absolute Menge. Man hat überall Material. Es sind auch noch Sachen versteckt in Boxen. Da sind wir noch gar nicht dran gekommen. Aber auch dieses Kartensystem, das sind 3 riesige Kartenhalter mit etlichen Karten. Es ist sehr
Karten,
viel nach Karten suchen. Wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat,
geht's, ne?
Dann geht es. Es ist die Map, ne? Wir haben ja quasi eine Overworld-Map sozusagen.
Die übrigens auch sehr geil gemacht ist.
Die ist sehr geil gemacht.
Triple Layer. Und man drückt, weil es ist eigentlich das Prinzip von
Robin Hood.
Von Abenteuer des Robin Hood, dass du die Plättchen dann umdrehst, wenn du sie erforscht hast. Und wir wissen von Robin Hood, wie scheiße die Plättchen danach aussehen. Aber hier ist es so, du kannst an einer Stelle oder an einer Seite kannst du runterdrücken.
Und dann
klappt es oben hoch.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist auch
mega.
Da hat sich wieder jemand so Gedanken gemacht.
Genau, das merkt man an jeder Ecke des Spiels, dass sich jemand wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat, wie man das ideal hinbekommt. Aber was ich sagen wollte, es ist... Das ist wahnsinnig viel. Wir haben diese Overworld-Map. Wenn wir dann in einen Ort weiter reingehen, haben wir da nochmal Map-Teile in verschiedenen Größen, die wir sortieren müssen.
Unfassbar
teilweise
Umfang.
Muss man die dann austauschen, wenn sich Dinge geändert haben. Die Karten hat man hat keine Ahnung, wie viele verschiedene Kartentypen das sind. Da gibt es dann nochmal hunderte von Karten, die man teilweise auch wieder austauschen muss. Da muss man die richtig rum, falsch rum reinstecken, je nachdem, ob man Dinge erkundet hat oder nicht. Man muss ein bisschen reinkommen und am Anfang mich hat das wirklich gestresst am Anfang. Da habe ich auch gesagt, ich brauche gerade einen Moment, um das kurz zu sortieren, aber man kommt rein. Also davon nicht abschrecken lassen. Es wirkt am Anfang sehr, sehr, sehr überwältigend, aber das macht überhaupt nichts und es lohnt sich. Also wenn man dann sieht, wie viel Detail da drin steckt, wie viel Liebe da drin steckt, das ist einfach nur Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, wie viel. Also
Arbeit,
man kann sich das gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das ist, das so hinzubekommen, dass das dann für uns auf dem Tisch auch alles so gut funktioniert.
Ja.
Also da muss man ja auch erstmal auf die Ideen kommen, dass man dann auf der Rückseite der Karte direkt ein FAQ hat zu dieser Karte, ne? Dass man das mit diesem Triple-Layer-Board macht. Also ja. da ist so viel durchdacht, das ist einfach Wahnsinn.
Ja, und man muss dazu sagen, dass einfach, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt haben wir so lange über das Spiel gesprochen.
Ich weiß nicht. Ich finde auch wir haben auch Schatztruhen teilweise. Ja. Da sind nochmal Ausrüstungsgegenstände drin. Also das ist einfach total toll, so haptisch, so eine Schatztruhe zu haben.
Es ist alles Immersion. Ne? Also wir haben auch super viele Kartenteile, wo man denkt, okay, die Pappe hätte man sich theoretisch sparen können. Da passiert jetzt nichts. Wir beobachten da irgendwie das Wasser und mehr passiert nicht. Und dennoch, alleine, dass wir diese Freiheit haben zu sagen, okay, wir erkunden das jetzt wirklich bis aufs kleinste Detail, wir müssen es aber nicht.
Ja, und am Ende fällt dir vielleicht doch ein, ach guck mal, hier der Schlüssel, da vielleicht waren wir doch mal dahin, am Wasser, ja. Vielleicht ja, passt
ja, ja.
das dahin.
Ja, und so war es ja auch. Ne?
Und so ist es teilweise dann auch.
Immer aufmerksam sein.
Ja.
So, ich glaube, wir haben.
Also ich würde auch sagen, 10 von 10, eindeutig.
Eindeutig.
Spiel des Jahres eigentlich jetzt schon.
Ich glaube auch nicht, dass da was spielerisch dieses Jahr rankommen kann.
Man kann eigentlich die anderen Sachen nur außer Konkurrenz laufen lassen, weil das Erlebnis kann kein
Spiel toppen. Ich bin absolut überwältigt von dem Spiel. Und das,
ja, ich würde auch gerne irgendwelche Situationen erzählen, weil es gab so viele total tolle, spannende und lustige Situationen.
Ich beneide auch die Leute darum, dass sie
nicht spoilern.
Ich beneide auch die Leute darum, dass sie das jetzt noch erleben können, ne? Weil das Ding ist, auch wenn wir das jetzt 10 Jahre nicht spielen, wir werden uns an gewisse Situationen erinnern können.
Aber wollen wir es denn in 10 Jahren nochmal spielen, ist die Frage. Oder was machen wir, wenn wir damit durch sind? Das habe ich mich schon gefragt.
Ich kann das nicht verkaufen, bin ich ehrlich. Dann muss es in irgendeinen anderen Schrank rein, außerhalb vom Spielerregal, damit es niemand stört. Aber dieses Spiel kann ich nicht verkaufen.
Mhm.
Ich finde es, das ist toll. Ich finde es wirklich toll und es ist so faszinierend, dass jemand, der Xia gemacht hat, ein Sandbox-Open-World-Spiel, wo du alles machen kannst, aber null Geschichte erzählt wird, jetzt ein Spiel macht mit einem Sandbox-RPG mit alles voll Geschichte und beides kann er. Und das ist einfach, einfach genial. Ich hoffe, dass von dem noch viel, viel mehr kommt. Von mir auch 10 von 10. Wie gesagt, man muss Zeit mitbringen.
Absolute Empfehlung.
Aber so, jetzt haben wir auch lange genug.
Ja, wir haben lange genug. Aber ich weiß nicht, ich kann auch irgendwie nicht mehr aufhören, darüber zu schwärmen.
Aber ich denke, diese Leidenschaft von uns für dieses Spiel ist jetzt gut durchgekommen. Und dann geht es auch direkt zum nächsten Spiel, das ebenfalls die Leidenschaft komplett
eigentlich müssen wir jetzt erstmal einen Cut machen und gar irgendwas, weiß ich nicht. Was haben wir dieses Wochenende gemacht? Wir waren unterwegs.
Ah ja, wir können einmal einen
So einen kurzen Cut, weil ich muss erstmal hier von dieser.
Erstmal von der Hypewelle runter.
Genau, erstmal runterkommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt runterkommen, weil Krakel-Orakel schlecht ist.
Ah.
Das klingt jetzt so wie.
Ja.
Also, wir waren auf einem Familienwochenende und wie gewünscht haben wir Spiele mitgebracht. Also wir bringen immer was zum Spielen mit. Und
dann haben wir natürlich nach dem letzten Podcast, wo der Stefan gesagt hat, bestes Partyspiel, Krakel, Orakel.
Und ich habe es ja schon gespielt auf dem Brettspielwochenende. Da habe ich ja auch schon von erzählt.
Hab's direkt bestellt.
Ja.
Zack. So, hatte mich der Stefan
Krakel, Orakel haben wir mitgenommen.
Und das haben wir dann gespielt. Wir brauchen ja nicht groß auf die Regeln eingehen. Wir müssen Krakellinien nachher gucken, dass wir Begriffe gut darstellen, sodass die anderen erkennen, was es ist. Wir spielen alle kooperativ zusammen und versuchen nicht zu verlieren. Und ich muss sagen, ich finde es gut.
Okay, aber
ich find's nicht
gut im Sinne von schlechter als erwartet, oder?
Nee, schlechter als erwartet nicht. Aber ich sage mal,
jetzt irgendwie so, weiß nicht,
es ist für mich jetzt so kein
neutral.
Top. Es ist für mich kein Top-Party-Spiel.
Nicht?
Ich sagen.
Okay. Nee.
Also das ist kein Ding, wo ich sage, okay, in 5 Jahren ist das immer noch bei mir im Regal.
Okay.
Würde ich nicht sagen. Ich fand's gerade mit den schwereren Begriffen. Man muss dazu sagen, es gibt eine leichtere Variante und eine mit schwereren Begriffen. Und wir haben gestern noch um 1 Uhr nachts gespielt. Das war eine schwere Runde mit leichten Begriffen. und jetzt heute Morgen dann nochmal die weiße Runde einmal gewonnen und dann auch sogar mit den schwarzen Begriffen einmal gewonnen. Das sind dann wirklich schwere Begriffe wie, was hatte ich heute? Dumm hatte ich heute.
Ja, das sind teilweise sehr abstrakte
und,
Begriffe.
Also es gab ganz viel Biber und so, also super
interessant. Der Biber war auch echt wild.
Ja, wild. Es hat Spaß gemacht und ich fand diese herausfordernde Seite deutlich besser nochmal. Aber ich muss sagen, von den Assoziationsspielen sehe ich da Link City doch deutlich weiter vorne im letzten Jahr.
Okay.
Also mir gefällt Link City einfach deutlich besser, weil es ein bisschen kommunikativer ist. Ich habe da mehr Spannung am Tisch, viel, viel mehr Spannung. Und ich finde, Kakel-Orakel ist so ein Ding, das tut niemandem weh, das ist gut. Aber also mehr als jetzt eine 7 von 10 wäre es für mich jetzt auch
also
nicht.
Also magst du quasi bei Link City magst du quasi mehr, dass es mehr Interaktion am Tisch
genau.
gibt.
Genau.
Ne? Weil bei Kakel-Orakel darf man ja nicht miteinander diskutieren, beziehungsweise sich untereinander austauschen, was man denn glaubt, was es ist. Weil jeder muss ja eine Karte entfernen, von der man meint, dass keiner sie gemalt hat.
Ja, genau.
Das und genau, das ist ja der Kniff. Und sonst geht dieser Kniff ja so ein bisschen, also der geht ja dann nicht so wirklich auf.
Ja, aber man ist halt auch nur, also man malt und ist einmal beteiligt. Mhm. Und was ich zum Beispiel bei Crazy Pigs, was ja auch in die Richtung geht, aber eben nicht kooperativ, was ja in die gleiche Richtung geht, ist es aber so, ich muss mir jedes Bild genau anschauen und zu jedem meine
Meinung bist du bei jedem Bild beteiligt.
Ja, und das, ich weiß nicht.
Okay, kann
das
ich
war
verstehen.
Für mich von der Spannung her nicht das, was ich erwartet habe. Vielleicht gehe ich sogar auf eine 6,5 runter.
Guck mal, der ist 10. noch schmutziger als dein Auto hinten.
Danke. Also vielleicht auch eine 6,5 von 10 für mich. Also das ist ein Spiel, ich spiele das gerne mal mit, aber ich hätte jetzt zig andere Partyspiele aus den letzten Jahren oder Assoziationsspiele, die ich lieber spielen würde.
Okay, ja, also die Kritik kann ich auf jeden Fall, nachvollziehen.
Stefan, das geht an dich raus.
Ich finde es trotzdem super. Also mir macht das super viel Spaß.
Ist ja auch super total
cool.
Ne?
Ich finde das total cool, was man da so hinkriegt zu zeichnen, obwohl man nicht zeichnen kann.
Ja.
Das finde ich ganz cool, dass halt da jeder mitmachen kann. Ne? Also, dass es nicht daran bemessen wird, wie gut du zeichnen kannst, weil kannst du eh nicht auf diesen Kritzellinien.
Das ist, glaube ich, auch das Geschmackssache. Ne? Das ist für Leute, die jetzt nicht diesen konfrontativen Charakter haben wollen, ne? Sondern die vielleicht auch einen netten Abend da haben wollen, ist das, glaube ich, ganz gut. Allen hat es ja auch super gefallen von meiner Family. Irgendwann kam um 1 Uhr nachts auch noch eine vom Nebentisch, eine Frau, und hat dann auch noch gefragt, was wir da machen, und hatte dann auch noch zugeguckt.
Ja,
das ist ein Spiel, das kann man schon gut machen. Ne? Aber es ist für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ja, top, Megatitel, uneingeschränkte Empfehlung. Da gäbe es andere, die ich vorher empfehlen würde.
Okay.
So, ne?
Ja, also
aber
kann
es ist trotzdem das beste Partyspiel vom letzten Jahrgang, weil es gab halt wirklich nichts.
Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber also ich finde es trotzdem super. Ich würde es trotzdem einfach weiterempfehlen alle Leute. Ich finde es toll.
Mit so, weiß ich nicht, Kindern ab 8 Jahren, glaube ich, macht es auch Spaß. Ja, ich glaube dann, ich werde es jetzt noch ein paar Mal spielen sicherlich und dann gucke ich mal.
Vielleicht ändert sich's auch. Es ist da halt recht inklusiv, ne? Dass du halt das wirklich auch mit Kindern mitspielen kannst, sofern die lesen können und so. Das finde ich ganz cool.
Gut, aber jetzt gehen wir zum nächsten Top-Titel. Wieder eine ganz große Liebe entfacht. Und es ist Tidal Blades 2, ein Dungeon-Crawler. Und dazu muss man sagen, wir sind ja absolut nicht die Fraktion für Dungeon-Crawler. Wir sind ja eigentlich, ich würde sagen, die Anti-Zielgruppe für Dungeon-Crawler. Denn
warum Anti-Zielgruppe?
Ja, erzähl ich dir.
Ach so, wegen Maus und Mystik?
Weil wir eins unserer ersten Brettspiele, die wir ja, bevor wir wirklich ins Hobby eingestiegen sind, so richtig deep, war ja Maus und Mystik. Und wir haben so auf die Schluss
wir
bekommen.
Haben geflucht.
Ich fand es total daneben. Mir hat es gar keinen Spaß gemacht.
Die Anleitung
so war
ja auch grauenhaft.
Boah,
ne?
Die
wir
Anleitung.
Mussten ja immer blättern und haben das nicht gefunden, wo es steht.
Ja, ich glaube,
und ich weiß auch noch, wie wir da in unserer alten Wohnung saßen.
Ja, ja.
Da saßen wir noch
einer
im Schlafzimmer,
Bett.
Einer auf dem Bett, einer auf dem Stuhl.
Ja.
Gegenüber auf der Straße hat die Frau 3 Stunden ihr Fenster geputzt.
Ja.
Ich hatte Allergie, das weiß ich noch. Das war,
echt?
Ja, da
kam
viel
zusammen. Es
kam
alles zusammen. Aber es ist trotzdem so gewesen. Ich glaube, aus heutiger Sicht würde uns das Spiel nicht mehr so schocken. Auch regeltechnisch nicht.
Genau, ich glaub, jetzt, wenn wir es jetzt das erste Mal spielen würden, würde es uns besser gefallen. Dann hätten wir es wahrscheinlich auch durchgespielt.
Das weiß ich nicht. So gut fand ich es damals ja auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, Dungeon Crawler, wir haben ja auch Pranken des Löwen jetzt durch, kommen wir gleich drauf. Aber bei einem guten Tidal Blades 2 ist es tatsächlich so, dass wir einen sehr innovativen Dungeon Crawler haben, was die Aktivierung angeht, beziehungsweise erstmal thematisch müssen wir euch abholen, ist es Tidal Blades 2. Jetzt denkt ihr euch, oh, muss ich den Vorgänger gespielt haben?
Nein, muss man nicht.
Ein ganz klares Nein.
Der Simon hat ihn trotzdem gekauft.
Und warum? Ja. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. So einfach ist es.
Es war schon ein bisschen unnötig, muss man dazu sagen.
Ich habe gesagt, okay, der Dominik, Grüße gehen raus, hatte gesagt, er ist großer Fan von Tidal Blades 1. Dann hole ich mir das auch. Es war sehr günstig auf dem Gebrauchtmarkt im Angebot, ist jetzt mittlerweile auch schon weitergezogen. Das ist ein Eurogame mit Würfelelementen, mit Worker Placement, bei dem wir uns darum, ja, bei dem wir darum konkurrieren, wer wird denn jetzt vielleicht der nächste Champion?
Wer wird der Tidal Blade?
Wer wird der Tidal Blade? Und der, es endet quasi das Spiel, wenn einer Tidal Blade geworden ist. Und genau dann setzt der Teil 2 an. Und das finde ich total spannend. Also wir haben quasi den ersten Teil, spielen wir quasi den Prolog zu den Charakteren, die wir dann nehmen können.
Genau, und das dann muss spielen man nicht wir, was erlebt man denn aber so als Tidal Blade?
Ich fand das total interessant und spannend. Und wie gesagt, man muss nicht den ersten Teil gespielt haben, überhaupt nicht. Aber ich fand es nett, weil die Welt ist wirklich toll. Also dazu muss man sagen, es ist so eine sehr, sehr fröhliche, bunte
Was heißt fröhlich? Eigentlich ist sie nur bunt. Sie wirkt bunt. Fröhlich. Also so fröhlich ist es ja eigentlich, nee, eigentlich nicht, gar nicht. Ne?
Aber es ist fröhlich bunt, so es von den bunt. Farben.
Schön ansprechend.
Auch wieder nicht alles super ja doch, ist schon episch, aber nicht so auf diese klassische epische Art und Weise. Mhm. Es gibt halt diesen Riss und der wurde von den Tidal Blades beschützt. Und jetzt droht der aber zu brechen oder Sachen passieren. Wir wollen nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall werden wir auf eine Reise geschickt, können aus verschiedenen Charakteren aussuchen, die alle ihre eigenen Motivationen haben und ja, werden dann auf
Abenteuer geschickt.
Eine, aber diesmal eine Kampagne geschickt und müssen verschiedene Sachen erfüllen. Das geht relativ harmlos los, wird dann ein bisschen epischer immer wieder zwischendurch. Es gibt auch Abzweigungen, wo wir uns dafür entscheiden müssen, entweder den linken oder den rechten Weg zu nehmen quasi.
Wobei das nicht so viele Auswirkungen hat.
Überhaupt
das ist eher,
nicht. Eher, wollt ihr,
jetzt,
mehr Bock?
Ihr könnt jetzt für euch für Abenteuer A oder für Abenteuer B entscheiden, aber danach kommt nach beiden kommt dasselbe genau. Abenteuer hinterher. Ja. Man kriegt nur eine unterschiedliche Belohnung.
Aber das Geniale bei diesem Spiel sind die Mechaniken. Und die Hauptmechanik ist ein sogenanntes Grid-System. Wir haben ein 3x3-Raster vor uns ausliegend. Auf denen sind auch noch so Boni abgedruckt. Und wir legen in unserem Zug, wählen wir eine Karte von unserer Hand aus. Und damit legen wir erstmal unseren Initiativwert fest. Na, entweder gehen wir auf dem Millimeter hoch oder runter, je nachdem, wie stark auch vielleicht die Attacke ist oder ne, ist auch meist thematisch irgendwie. Wenn ich jetzt einen schnellen Schlag ausführe, ist er vielleicht eher früher dran als, weiß ich nicht. Oh, hier ist Stau. Müssen wir aufpassen. Stauende in der Kurve ist immer schlecht. Direkt Warnblinker.
Das ist immer hier auf der rechten Spur. Wenn du die Spur fährst, die da links fährt, auf der anderen Seite, dann ist da nie Stau. Ist immer, komisch, immer hier, ne? Nur auf der Seite.
Ja, Grüße gehen raus ans Ruhrgebiet.
Ja.
Es ist so, dass wir eine Karte dann auswählen, damit legen wir den Initiativwert fest. Wir sehen, was machen die anderen Gegner, wann sind die dran. Und dann entscheiden wir uns, sie auf einen Platz zu legen in unserem Raster. Wir starten aber schon mit einer unserer Powerkarten direkt in der Mitte. Und wir legen die Karte rein und aktivieren entweder die Reihe oder die Spalte, in die die Karte gelegt wird. Und sowohl die aufgedruckten Boni oder wenn wir sie überdeckt haben, halt mit den anderen Karten. Und da ist viel drin wie Bewegung, Schlagen. Da sind Bonussachen drauf. Da sind Sachen, die wir extra noch dazu aktivieren können, wenn wir irgendeine Ressource abgeben. Da ist ganz viel drauf. Da sind auch manchmal permanente Effekte drauf, die so lange gelten, bis diese Karte, solange diese Karte da liegt. Und dann haben wir eine Reihe mit drei Karten oder eine Spalte mit drei Karten aktiviert. Also alle gefüllt, wird die Reihe aber komplett abgeräumt. Und wir werden quasi wieder ein bisschen schwächer. Das heißt, wir bauen uns so ein bisschen auch auf. Und das macht total Spaß. Diese Mechanik ist so gut, weil man immer wieder auch Du hast das letztes Mal gesagt, so flexibel auch überlegen kann.
Ja, genau. Man wählt eine Karte von der Hand aus. Aber wo genau ich die jetzt platziere auf meinem Board, das kann ich entscheiden, nachdem ich weiß, was die Gegner machen. Und dann kann ich immer noch überlegen, okay, dann laufe ich jetzt doch lieber irgendwo hin, statt jetzt einen stärkeren Angriff zu machen oder andersrum. Ja. Das finde ich auch total cool, dass man da einfach flexibel ist. Und und man trifft eine gewisse Vorauswahl, aber die endgültige Entscheidung musst du dann erst treffen, wenn du dran bist.
Und du levelst natürlich auch in diesem Spiel auf und kannst dann auch neue Karten kaufen, deine Werte verbessern. Das ist der ganz klassische Dingens. Ein anderer großer Alleinstellungsmerkmal ist so ein bisschen das Blocksystem.
Mhm.
Das wird über die sogenannten Shell-Schilde gemacht, also über so Muschelschilde. Die gab es auch schon im ersten Teil. Das sind besonders mächtige Schilde halt, ne? Und die können wir über unsere Karten aufladen. Oder auch über die anderen Sachen. Und wenn wir geschlagen werden, bekommen wir immer so viel Schaden, wie sie würfeln. Das wird alles über Würfel abgehandelt. Mhm. Und wir blocken so viele Schaden, wie wir Muscheln aktiv in unserem Schild haben. Und danach wird eine dieser Muscheln rausgenommen. Das heißt, beim nächsten Mal blocken wir einen Schaden weniger und so weiter. Das heißt, wenn wir 4 Angriffe kriegen, kommt tendenziell mehr Schaden durch. Das finde ich auch sehr, sehr schlau gelöst. Macht richtig Spaß. Ein großer Vorteil ist auch, dass es ein sehr schneller Dungeon Crawler ist. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man jetzt super kurze Partien hätte. Also du spielst schon an deinen Szenarien auch mal eine Stunde. Und wenn du langsam spielst, sicherlich auch anderthalb. Würde sagen, da gibt sich das nicht viel zu zum Beispiel einem Gloomhaven Pranken des Löwen. Aber es sind nicht so viele Runden, wie man denkt. Wobei, sind das bei Gloomhaven so viele Runden? Wahrscheinlich auch nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Aber es ist eigentlich so, dass wir einen besonderen Bonus bekommen, eigentlich immer, wenn wir es in unter 8 Runden oder 8 oder weniger Runden schaffen. Und das ist ein schönes System. Und ein Riesending ist die Abwechslung. Wir haben jedes Mal komplett andere Mechanismen, auch die im Kampf wirken. Wir haben natürlich Bosskämpfe, wir haben natürlich, bei dem einen haben wir mal, da müssen wir voll darauf gehen, beim anderen ist eher das wichtig. Und wir haben jetzt, wie viele Partien haben wir? 16, 17, 18? Wir sind jetzt, so würde ich sagen, wirklich? Ja, mit den Pausen. Ja, gefühlt schon. Ich weiß es jetzt gar nicht.
Nee, ich glaube, wir sind noch erst bei
oder 15.
11 oder 12.
Also wir haben auf jeden Fall 2/3 jetzt ungefähr auch. Du kannst mal nachgucken hier gerade live on the fly. Das würde nicht, dass wir jetzt irgendeinen Quatsch erzählen. So, wir wollen ja hier keine Fake-Infos.
Jetzt musst du mir nur erklären, wie ich das mache. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal, dass ich keine Ahnung habe, wie diese App funktioniert.
Ja, du gehst da drauf und dann guckst du, was da steht.
Ja, aber wo denn?
Bei Tidal Blitz 2, ne?
Was ist das denn? 15.
15 Partien, habe ich doch gesagt, ja.
Ja, das stimmt wohl.
Und bisher war kein Level wie das andere, ja. Und mir macht das total Spaß. Es ist so ein bunter Dungeon Crawler. Mhm. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es geht nicht um düstere Skelette und keine Ahnung was. Da sind wieder lustige Tiere. Also was heißt lustige? Die greifen uns an. Die sind natürlich auch irgendwie böse. Aber da sind Tiere dabei. Da sind bunte Kreaturen dabei. Und die haben natürlich auch alle wieder einen Aktivierungsdeck. Das funktioniert super smooth und super schnell.
Mhm.
Wir haben manchmal auch Mutationen drin, wo die Gegner schwerer werden, ähnlich auch wie bei Pranken des Löwen. Also wir haben viele Elemente, die sind schon ähnlich zu klassischen Dungeon Crawlern.
Da wird nach Spieleranzahl unterschiedlich aufgebaut, also unterschiedlich viele Gegner.
Genau.
Oder bei 2 Personen kommen meistens ein paar weniger Gegner rein, beziehungsweise die Gegner, die reinkommen, sind normale Gegner statt Elite-Varianten.
Ja.
Was ich auch cool finde, das ist aber auch so ein bisschen wie bei Gloomhaven. Pranken des Löwen. Wenn man bestimmte Dinge erledigt, dann geht es quasi weiter im Kampf. Also man blättert quasi hat dann eventuell Dinge, die noch reinkommen, Gegner, die noch spawnen,
Teilziele,
Geschichte,
quasi,
die weitererzählt wird. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Und dass man dann immer so ein bisschen noch mal so einen Fortschritt in dem Kampf hat.
Und die Geschichte ist einfach auch interessanter als jetzt bei Gloomhaven. Da kann man nicht sagen, dass
ja, ich sag mal, die liegt uns einfach auch besser, ne? Ja, so von der Thematik her ist das noch mal ein bisschen spannender. Das ist, ich finde, das ist eher eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction.
Ja.
Ne? Weil es auch
eher
also es hat schon mehr Science Fiction Anteil auf jeden Fall auch.
Ja, aber es ist halt.
Aber es ist halt Science Fiction in der Fantasy-Welt. Was
heißt nicht, ob das Science Fiction ist?
Doch, schon so ein bisschen. Doch.
Bisschen,
klar.
Ja, aber nicht.
Klar. das ist schon so ein bisschen.
Ja, weiß nicht, ob da die Leute nicht enttäuscht werden, wenn du jetzt Sci-Fi sagst.
Das ja, gut, nicht. Wenn man jetzt unter Sci-Fi nur Weltraum versteht, dann ja.
Ja, okay. Wollen wir nicht das Fass aufmachen? guckt euch das mal an, wie es auch aussieht. Dann wisst ihr auch, was euch, glaube ich, thematisch auch in der Geschichte erwartet, weil das ist genau das, was man irgendwie erwarten würde. Ich finde toll, dass die Charaktere sich so schön spielen. Also ich habe selten, bisher eigentlich noch nie, in einem Dungeon Crawler mich so mit meiner Figur und dem Stil identifiziert. Ich habe den guten Axel und Axel ist ein sehr schneller Angreifer, der auch zum Beispiel eine Powerkarte sich freischalten kann, mit der er dann ja angreifen kann und danach wieder laufen kann. Also quasi sich so wie so ein Blitz über das Spielfeld so ein bisschen bewegen kann. Also ein Spielstil, der auf Schnelligkeit basiert. Du bist eher jemand, der macht, ja, wie kann man das beschreiben? Weiß wahrscheinlich am besten.
Ich finde, ich mache schon teilweise große Attacken. Gut, Damage gut, auf einmal.
Genau, du machst die großen Attacken. Ja, und man kann auch so seinen Spielstil auch so ein bisschen anpassen. Weil wir alle drei Level meistens in die Stadt zurückkehren, um uns ein bisschen auszuruhen, um unsere Wunden zu heilen und vor allen Dingen auch, um unsere Erfahrungspunkte zum Leveln entweder auszugeben oder auch für neue Karten. Und die Karten stehen allen zur Verfügung. Das heißt, es ist nicht so wie in anderen Spielen, dass man da irgendwie ein persönliches Deck hat.
Ja doch, du hast schon auch ein
persönliches Deck. Hast du auch, ja, komme ich gleich drauf. Okay. Aber das, was du in der Stadt kaufen kannst,
ja, gut, das diese können Spielstile, alle kaufen, ja.
Du kannst dich da sehr gut flexibel drauf einstellen, was deine Gruppe sonst macht.
Ja,
und ansonsten haben wir kleinere Ziele, die wir persönlich erfüllen wollen innerhalb dieses Kampfes, um nachher quasi so kleine Abkreuzchen zu bekommen auf einen von beiden Tracks. Das eine ist Team, das andere ist so hier Alleinunterhalter.
Das ist bei dir.
Bei mir, bei dir.
Bei dir, bei mir. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, also zwei verschiedene Stränge.
Ich weiß gar nicht die Übersetzung.
Also, und darüber schalten wir dann Karten separat frei. Da brauchen wir aber keine XP für ausgeben. Und bisher macht die Progression sehr viel Spaß.
Mhm.
Ich will immer wissen, wie es im nächsten Level weitergeht. Und selbst, ich würde sagen, wir müssen es ja jetzt auch mit Pranken des Löwen vergleichen, habe ich vehement mehr Bock, Tidal Blades jetzt noch weiter zu spielen, als ich es hatte nach der Partienanzahl bei Gloomhaven Pranken des Löwen. Das ist einfach die Abwechslung und das ist auch diese, es ist nicht super schwer so an sich. Es ist ein Dungeon Crawler, wo du jetzt sagst, okay, der verzeiht auch mal vielleicht einen Fehler, der von dieser Aktivierung lebt. Und bei Gloomhaven ist es doch schon alles so ein bisschen heavier. Das ist so ein, du musst auch gut überlegen, wie spielst du die Karten, wann und wo und so. Und die Mechanik trägt bei Gloomhaven alles. Bei Tidal Blades ist es auf jeden Fall vom Gesamtkonzept viel, viel besser. Ob jetzt die Mechanik besser ist oder nicht, das will ich hier gar nicht, das ist zu unterschiedlich, will ich hier gar nicht beurteilen. Aber bei Gloomhaven, das spielst du für die Mechanik. Und nicht für die Story oder so, zumindest ich nicht. Mhm. Bei Tidal Blades 2 will ich das Gesamtprodukt haben.
Ja, auf jeden Fall, würde ich zustimmen. Ich finde, Tidal Blades, das ist einfach, also ich finde, fröhlich ist das falsche Wort, weil die Story ist auch nicht fröhlich.
Die ist schon auch da.
Aber Pranken des Löwen ist halt schwerfälliger, finde ich.
Ne? Ja, das ist diese also Dark Fantasy.
Es ist halt düsterer, was auch seine Daseinsberechtigung hat, aber
ist Geschmack.
Das, ja, ist Geschmack. Und ich finde jetzt Tidal Blades einfach, irgendwie das ist so einladender.
Ja, voll einladend. Und wir haben es jetzt auch jedes Wochenende eigentlich mindestens einmal, wenn nicht sogar zwei, dreimal gespielt.
Mhm.
Und ich habe noch nicht genug. Also ich möchte, also es gibt auch selten, dass ich das so viel gespielt habe, auch so ein Kampagnending und ich sage, nee, ich bin wirklich traurig, wenn es bald vorbei ist. Ne, es sind jetzt noch ein paar Level und dann haben wir noch ein paar Bonus-Level dazu.
Ja.
Aber ich finde es super. Ich finde auch die Standys gut.
Ja, ich
brauche
auch
nicht die Miniaturen. Auch davon muss man mal runter. Außer du bemalst die natürlich, dann ist ein Hobby im Hobby. Aber ich finde, die Standys sind super schön, wenn man es jetzt mit den grauen Miniaturen vergleicht. Ist meine Meinung jetzt.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, es spricht auch schon so ein bisschen für sich, dass wir so in den letzten Wochen eigentlich wirklich nur eine Handvoll Spiele
gespielt haben. Wir haben nur Aridia und Tidal Blades 2 eigentlich gespielt.
Ja, ja gut, und Pranken des Löwen.
Ja, Pranken des Löwen, kurzes Update dazu.
Genau, perfekte Überleitung.
Wir hatten gar nicht mehr so viel zu spielen. Und ich bleibe auch bei der Meinung, mechanisch ist das richtig cool. Ich mag diesen Auswahlmechanismus von den Karten einmal oben, einmal unten aktivieren. Mhm. Ich muss auch haushalten mit den Karten als Ressource. Irgendwann gehen mir die Karten aus. Ich muss gucken, welche Karte ist gerade weg. Das sind wichtige Entscheidungen, die man trifft. Es ist aber auch thinky. Also es ist auch ein ja, durchaus hochstrategisches Spiel. Und mir gefällt die Geschichte halt nicht so. Also ja. Ich finde weder die Geschichte interessant, noch finde ich sie auch gut umgesetzt.
Ja, das ist so, muss ich leider auch sagen.
Ich gehe von dem einen Level zum anderen. Jetzt sind 2-3 Sätze. Da steht eigentlich, ja, du gehst einfach weiter. Zack.
Ja, wir jagen ihn weiter. Die Geschichte hat mich jetzt leider auch nicht so wirklich abgeholt. Die fand ich jetzt auch wirklich keine Stärke.
Nee. Aber das ist auch nicht, weswegen man, glaube ich, Gloomhaven spielt. Aber ich sage mal, wir sprechen hier von einem Spiel, das ja auch in der BGG Top 100 in der Top 10 drin ist. Ne? Mhm. Zweimal vertreten mit Gloomhaven, Prang des Löwen und Gloomhaven. Jetzt können wir über Gloomhaven noch nicht so viel sagen, aber wenn man das hört und wenn man diese Kritik äußert, höre ich viel Zustimmung immer bei den Leuten, die auch Gloomhaven toll finden oder Frosthaven mittlerweile ja auch. Ich finde leider auch, dass mir mein Charakter nicht so viel Spaß gemacht hat, wie ich es gehofft hatte. Das ist, glaube ich, persönlicher Geschmack. Vielleicht hätte ich wen anders spielen sollen. Das kann gut sein. Da werde ich jetzt bei, wenn wir das normale Gloomhaven spielen, sicherlich auch nochmal ein Auge drauf werfen und gucken, wie, welchen Charakter, welcher könnte mir jetzt am ehesten zusagen.
Also ich mochte meinen. Also
ich hatte den Axtwerfer, du hattest den... Den Gardisten, den Rotgardisten. Ja, ich weiß nicht. Also mit dem Lieblingsmarker und so, ich bin nicht so richtig 100%
damit. Ja, ich hatte irgendwie so, als die dir gegenüber sitzt, hatte ich so das Gefühl, das Einzige, was du krass machen kannst, ist dein Lieblingsmarker und das war's. Das war so immer so das Einzige, was ich gefühlt bei dir mitbekommen habe.
Ich glaube, ich habe schon gut Schaden gemacht, aber mir war es nicht so cool, nicht so krass genug irgendwie. Mhm. Also das war mir jetzt nicht so... Also gerade wenn ich es jetzt mit Tidal Blades 2 vergleiche, da hat mir dieser Spielstil war einfach nicht meins so. Ein anderes Manko, was ich bei Gloomhaven, Prangen des Löwen habe, ist die Abwechslung. Also die Level waren teilweise, ich will jetzt nicht sagen identisch, aber haben jetzt nicht so sonderlich viel Abwechslung gehabt. Klar, da kam mal dieses Element rein oder dieses, aber... Jetzt, wenn wir es mit Tidal Blades vergleichen, mit Tidal Blades 2, dann ist das wenig gewesen. Mhm. Und es war dann auch irgendwie gefühlt, habe ich jetzt gedacht, okay, 4-5 Partien weniger hätten es auch irgendwie getan, theoretisch, in diesem Konstrukt dieser Geschichte. Und so, weil da war jetzt auch vieles dabei, wo ich sage, ja, aber den Gegner kenne ich ja schon, die Aktivierung kenne ich ja schon.
Das war jetzt auch irgendwie sehr plötzlich vorbei.
Das Ende, ich fand das Endlevel, ich bin mir nicht sicher, ob wir das richtig gespielt haben.
Nee, also man muss aber auch sagen, wir haben ja teilweise nicht auf der richtigen Stufe gespielt.
Da ist es also, einfach schwer.
Weil wir da ja auch so eingestellt sind, dass wenn es dann zu schwer ist und einfach nur frustrierend wird, dann macht uns das, also dann macht das ja wenig Spaß. Und dann sagen wir,
ja
dann
so.
Sind wir ja auch gut bereit, dann zu sagen, okay, dann spielen wir halt die leichtere Stufe.
Naja, man muss ja auch dazu
dann
sagen.
Machen wir es dann doch nicht auf der Stufe, die vorgesehen ist, sondern einen Ticken leichter, dann haben wir noch Spaß dran. Und ich finde, es war trotzdem immer eine Herausforderung. Also es war jetzt nie so, dass wir gesagt hätten, wir kommen da jetzt easy durch.
Ich glaube, uns liegt das einfach nicht so. Das muss man auch einfach anerkennen. Das ist okay. Wir sind da keine Profis. Das ist nicht unser Hauptgenre, wo wir sagen, da sind wir stark. Aber das macht überhaupt nichts. Wir hatten ja trotzdem Spaß dran. Wie gesagt, das Endlevel fand ich ein bisschen komisch. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, ohne zu spoilern.
Ich weiß, was du meinst.
Du weißt, was ich meine.
Doch, jetzt weiß ich auch,
und,
was du meinst.
Und das haben wir dann hausgeregelt, weil ich gesagt habe, das ist ja völlig Bullshit. Wir wussten allerdings auch nicht, dass der Endkampf ist. Das haben wir dann erst später herausgefunden. Aber ja, meine Güte. Ich war froh, ich muss aber ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen froh, dass es vorbei war. Na, also ich hatte Spaß mit dem Spiel.
Ja.
Aber ich würde sagen, dass ich auch froh war, dass wir jetzt erstmal eine kurze Pause nochmal davon haben.
Ja.
Und das, was ich gehört habe, ist ja bei Gloomhaven, bei dem Normalen so, dass du einen Charakter ausprobierst, den ganz ein paar Mal spielst, dich da reinfuchst und dann schaltest du wieder einen neuen Charakter frei, um den dann auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, dass das dann auch langfristiger vielleicht halten kann. Das ist so die Hoffnung. Aber jetzt im Moment haben wir erstmal genug Kampagnenspiele noch. Was ich auch sage,
auf jeden Fall.
Haben wir erstmal eine kurze Pause. Ich bleibe am Ende bei so einer 7,5 von 10. Ja, ne? Aber auch wegen der Mechanik einfach.
Da kann man sich doch durchaus anschließen, finde ich.
Sehr gut.
Ja. Aber ich bin auch erstmal dafür, sowieso erstmal Iridia fertig zu spielen. Das packen wir ja jetzt sowieso nicht weg.
Man munkelt, es kommt schon das nächste Kampagnenspiel am Montag.
Oh, welches?
Tja, weißt du noch nicht.
Weiß ich es noch nicht, oder habe ich es nur vergessen?
Nee, weißt du noch nicht.
Nee, ich weiß es noch nicht. Okay.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich weiß auch noch nicht so viel darüber.
Da finde ich ja jetzt blöd. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und kann das ganz schlecht ertragen jetzt.
Aber
jetzt, jetzt kannst du mir einen Tipp geben.
Das kommt auch nicht drauf. Ahnung.
Doch, ein Tipp für die Zuhörer.
Okay, dann.
Vielleicht gerät es ja ein Zuhörer.
Das ist von Awaken Rams. Tja.
Tja. Ja, Dragon Eclipse kann es nicht sein. Das ist auch nicht.
Aber ich glaube, einer der Autoren hat daran mitgearbeitet. Ist das eine Kampagne,
Dragon Eclipse?
Ja, glaube
ich. Oder?
Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern das jetzt eine Kampagne ist. Ich habe wirklich nur ganz kurz reingeschaut, gedacht, komm, nimm ich. Zack.
Ja, das finde ich jetzt irgendwie blöd. Jetzt erlebt ihr das. Ich bin neugierig.
So.
Das finde ich nicht gut.
Wir haben aber noch ein Spiel gespielt, was Simone unbedingt haben wollte.
Ach so, warte, ich wollte noch fragen, was ist denn der Plan? Spielen wir denn also Fairy and Guard, bevor wir Gloomhaven spielen oder andersrum?
Boah,
oder
wissen
wir
das frage ich jetzt nicht. Ja, erstmal Iridia und Shadowblades 2
ja,
durch.
Ja, da sind wir noch genug beschäftigt.
Dann sind wir hier noch beschäftigt, ja.
Vielleicht brauchen wir dann auch kurz eine Pause von Kampagnen. Vielleicht wollen wir dann auch erstmal noch mal ein paar andere Sachen spielen.
Ja, das denke ich mal auch. Also, da warten ja noch einige andere Kracher. Wobei wir letztes Wochenende ja auch gesagt haben, wir spielen Iridia wirklich nur am Sonntag und machen dann Samstag Titanblades 2 und andere Spiele.
Ja, aber hat ja dann auch nicht geklappt. Wir haben ja dann trotzdem am Nachmittag Iridia gespielt.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht? Nee, haben wir.
Nein, aber nicht.
Sicher?
Nee, aber...
Ich meine schon.
Wir haben auf jeden Fall auch Carpe Diem von Stefan Feld gespielt, was ich jetzt auch nicht so krass fand. Naja, wollen wir nicht drüber sprechen, haben wir erst einmal gespielt. Worüber wir aber sprechen wollen, ist Sullywood.
Ja, und ich wollte es ausschließlich wegen der süßen Pinguinfiguren.
Auf der Messe wolltest du schon mitnehmen. Messe. Und ich habe gesagt, Simone, ne,
du kannst
diese Pinguine sind niedlich und die sehen toll aus, sind bemalt.
Aber
und so
du kannst nicht nur dieses Spiel nur kaufen, weil da Pinguinfiguren sind.
Ja, vor allem, weil ich wusste, dass es ein abstraktes Strategiespiel für zwei Personen ist und das ist so überhaupt gar nicht dein Genre.
Und dann musste ich mich schweren Herzens von diesen Pinguinen trennen. Ich finde die wahnsinnig niedlich und Pinguine finde ich auch total toll.
Und dann hatte der Julian und die Jessie, Grüße gehen raus, hatten das. Anders letztens gespielt und ich dachte, ach guck mal, das ist doch das, was die Simone sich hier angeguckt hat. Ist das denn gut? Und dann kam, ja, macht schon Spaß. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, dann wollen wir jetzt auch mal nicht so sein. Dann wird das jetzt mal eingepackt.
Was soll der Geiz?
Was soll der
dann
Geiz?
Dann gönnen wir mal der Simone die süßen Pinguine.
Und so haben wir es gemacht, bestellt, gekauft, da ist es. Thematisch ein absolut abstraktes Spiel, bei dem wir Sachen von links nach rechts bewegen.
Thematisch ist das Spiel, wir sind Pinguine, die um eine Filmrolle konkurrieren.
Und in verschiedenen Szenen untereinander wetteifern.
Ja.
Völlig daneben eigentlich, weil es völlig, also es ist Bullshit.
Ja, Bullshit. Aber es ist süß.
Aber sie haben süße Pinguine.
Süße Pinguine. So. Also
jedenfalls, ich würde sagen, thematisch sieht es nett aus. Wir haben ganz viele schöne Eier. Und Pinguine, das ist ganz hochwertiges Material. Wir haben verschiedene Obstacles, mit denen die Map interagiert oder wir auf der Map interagieren. Viele davon sind sogar magnetisch. Das ist total toll, weil das Spiel wird auch magnetisch ist. Also richtig hochwertiges
Material.
Genau,
die bleiben dann auf dem Feld liegen und werden nicht weggeschoben. Das ist echt cool gemacht.
Das ist wirklich toll. Und dann geht es eigentlich mechanisch darum, dass wir versuchen, alle unsere Eier auf das Spielbrett zu bringen, mithilfe von drei Aktionsmöglichkeiten. Entweder legen wir irgendwo ein Ei hin, wir lassen einen Pinguin aus einem Ei schlüpfen oder wir bewegen einen unserer Pinguine. Wichtig ist aber, der muss stoppen.
Wir schlittern übers Eis, deswegen müssen wir auch wieder aufgehalten werden. Und wir können uns aufhalten lassen von unseren eigenen Eiern oder Pinguinen, aber ja, wir dürfen quasi keinen Endless-Loop erzeugen.
Ja.
Und wir können auch nicht gegen andere Pinguine krachen.
Aber gegen die Möwe zum Beispiel oder in den Tornado. Genau. Können wir rein.
Genau. Und wir räumen die Eier des Gegners ab und auf jedem Feld, das wir ja, betreten und wieder verlassen haben, hinterlassen wir ein eigenes Ei.
Ja. Also es ist etwas, wo ich jetzt sage, mechanisch spricht das wahrscheinlich schon die Leute an, die wirklich diese abstrakten Dinger mögen, wie Jinsch zum Beispiel. Oder auch, gibt es ja viele verschiedene Vertreter in diesen Genres. Ja, also abstraktes Zwei-Personen-Strategiespiel. Und es ist aber wirklich thematisch, sieht es wirklich auch super aus, hat ein nettes Thema. Und der Clou sind auch Aktionskarten, die wir mit Hilfe der Aktion schlüpfen, glaube ich, ist es, ne? Ziehen können und wir beim Exploren, beim übers Eis schlittern auch ausspielen können. Da kann zum Beispiel sowas drin sein wie: Halte an der nächsten Kante der Eisscholle an. Somit kann man quasi diesen Endless Loop umgehen. Oder vertausche zwei Eier. Oder bring einen neuen Pinguin oder Ei ins Spiel, nimm sie hinter den Rücken und der andere sucht aus, was du reintust. Und das bringt wirklich Frische rein, weil man es aus diesen abstrakten Spielen sonst nicht kennt. Da gibt es auch immer nur bestimmte Kartensets. Am Anfang suchen wir uns auch noch welche aus. Also das Glückselement ist nicht so riesig. Und das bringt verschiedene Strategien mit. Und das macht mir richtig Spaß. Also ich war überrascht, dass dir es so viel Spaß macht, weil du bist ja überhaupt kein abstrakter Zwei-Personen-Spieler.
Ja, aber man muss sagen, also wenn da nicht diese Pinguine wären, dann würde es mir auch nur halb so viel Spaß machen. Also ein großer Bestandteil ist wirklich, dass ich es einfach total cool finde, diese Pinguine da übers Eis zu schubsen.
Ja.
Muss man schon zugeben. Also
es ist hochstrategisch.
Es gefällt mir auf jeden Fall. Aber ohne die Pinguine würde ich es wahrscheinlich nicht unbedingt behalten müssen.
Ja.
Sag ich mal.
Ja, ne? Ich finde es also, aber gut. Also
ich würde es immer mitspielen, aber dann hätte ich jetzt schon, würde ich schon sagen, okay, ob wir es jetzt wirklich selber haben müssen, weiß ich nicht.
Also mechanisch
aber
ist es super.
Ich mag es trotzdem.
Ich mag es. Und wie gesagt, das Gesamtprodukt ist dann nachher wichtig, weil wir, glaube ich, in dem abstrakten Bereich viele hässliche Spiele haben oder Spiele, die einen jetzt nicht ansprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Selbst ein Jinsch, was ja auch eigentlich ein super Spiel ist, ist natürlich optisch gesehen jetzt kein Hingucker, ne?
Ja.
Und da macht Hollywood einfach mal was anders. Ich bin auch sehr gespannt auf Mounds. Das ist jetzt ja bei Skellig erschienen. Das werden wir auch demnächst testen. Wo es ja um so Katzen geht, die auf so nette Kissen sich drauf platzieren. Ja, ich fand Hollywood cool. Also mir hat es gut gefallen. Ich bin froh, dass wir es haben. Wir haben jetzt auch mehrere Szenen schon durch. Ich glaube, es fehlt uns nur eine. Ich glaube, es gibt vier. Die haben sich auch alle sehr anders gespielt.
Ja, finde ich auch.
Und ich glaube, man kann auch nachher sich eigene ausdenken, so ein bisschen. Könnte man theoretisch machen.
Ja, denke ich auch.
Und es ist schon was älter, aber gerade wenn ihr irgendwie abstrakte Fans seid und sagt, ich weiß nicht, wie kriege ich die anderen da mit der Optik hin, das könnte ein Ding sein. Ja. Gut, das war's schon. Viel mehr haben wir ja nicht gespielt. Jetzt habe ich auch nichts mehr von der gespielt übrig. Wir werden nächstes Wochenende aber weitere tolle Titel spielen, die wir dann in der nächsten Gespielt-Folge mit dem Stefan besprechen werden.
Ja.
Und
da freuen wir uns auch schon drauf.
Du?
Ich freue mich drauf. Also, du auch, oder?
Ich freue mich drauf, aber du bist ja gar nicht dabei.
Wie? Nächstes Wochenende?
Ach so.
Ich freue mich. Nee.
Zu besprechen.
Nein, ich freue mich aufs Spielen.
Ja.
Also nicht, dass ich mich jetzt nicht freue, dass ich jetzt beim Podcast dabei bin.
Also wir haben vor, nächstes Wochenende richtig reinzuklotzen. Nightmare, das Thriller-Spiel und Alice is Missing, beziehungsweise Wo ist Alice zu spielen. Ich habe hohe Erwartungen an die beiden Spiele und hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Ihr werdet es hier hören, hoffentlich, solange alles gut geht und keiner krank wird. Und ansonsten müsst ihr euch mit Aridia wieder
vergnügen. Ja.
Nein, wir sind sehr gespannt. Aber dass das Jahr mit solchen Krachern losgeht, hätte ich auch nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Schöne Dinge.
Ja, kann nur schlechter werden.
Gut. Jetzt kommen wir noch natürlich zu dem guten Nudelgericht der Woche.
Ach so, ja stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Dabei haben wir vorhin noch kurz darüber gesprochen.
Genau, weil wir haben eben tatsächlich uns noch eine Knoblauchpommes geholt.
Die war mega lecker.
War sehr lecker. Und passend dazu dachten wir machen mal eine gute Spaghetti e Olio mit Knoblauch.
Spaghetti e Olio?
E Olio
heißt es. Aglio.
Aglio. Ach, komm, hör doch auf. Ist auch schon spät hier. Ja, also mit Öl und ein bisschen Knoblauch kann auch schon reichen.
Ja.
So, in dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Woche.
Ich euch auch.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, du hast Stefan
natürlich
würdig
vertreten.
Vielen Dank. Immer wieder gerne.
Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.